Unternehmen Mitte. Der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und Pola Rappert. Folge 1: Die moralische Haft. Kinder in der Pandemie. Daniel Hähni im Interview mit dem Gründer des World Child Forum, Bernhard Hanel.
Liebe Bernie, herzlich willkommen beim Mitte-Podcast. Du bist der Erste und ich bin mega stolz, dass ich dich gewonnen habe, dass du kommst. Wir sitzen hier im ersten Stock vom Unternehmen Mitte, im ehemaligen Büro von Dagobert Kuster, nämlich dem ehemaligen Direktor der Schweizerischen Volksbank. Und wir werden über etwas reden, das in eine ganz andere Richtung geht als Volksbank. Wir kommen jetzt gerade aus dem Appenzell zurück. Wir waren zusammen 3 Tage im Appenzell und haben die Lancierung eines neuen Projektes von dir in Angriff genommen. Wir kommen dann darauf zu sprechen. Und wir kommen auch darauf zu sprechen, dass du vor ein paar Tagen einen offenen Brief an die Politikerinnen und Politiker und Verantwortlichen von den Schulen geschrieben hast, den ich ziemlich krass finde und zu dem ich Fragen habe an dich. Aber vorab will ich sagen, dass ich dich seit etwa 5 Jahren kenne. Du kamst in die Mitte mit der Frage nach neuen Formen des Eigentums für dein Unternehmen. Dein Unternehmen heißt Kuckuck und baut die in meinen Augen besten und schönsten und irgendwie auch spektakulärsten Kinderspielplätze. Und das nicht nur in Deutschland, woher du kommst, sondern auch hier in der Schweiz, in Basel, gibt es mittlerweile mehrere Spielplätze von euch. Und das macht ihr dann auch noch weltweit, und zwar im Rahmen der Notfallpädagogik. In Krisengebieten seid ihr manchmal, durch Kuckuck Kultur heißt das. Und ich habe nochmal nachgelesen, 2004 hast du das auch gegründet und in Sarajevo war, glaube ich, eines der ersten Projekte. Und im Moment habt ihr, glaube ich, gerade eins in Sansibar in Tansania am Laufen. Also ich freue mich, mit dir zu sprechen und ich bin wirklich beeindruckt von dem, was du schon alles in die Welt gebracht hast. Ich meine das nicht einfach jetzt nett oder freundlich, sondern eigentlich existenziell. Meine erste Frage ist die Frage, die sich jedem Mensch stellt, nämlich, was bin ich für ein Mensch? Was bist du für ein Mensch, lieber Bernie? Kannst du das in einigen Worten, kannst du uns ein Bild malen von dir?
Ich kann es gern versuchen, aber auch vielen Dank, dass ich da sein darf. Weil ich ja seit, weiß nicht, 12 Jahren ins Unternehmen Mitte komme, ja mindestens. Mindestens 12 Jahre und immer gern hier bin. Genau das vorweg. Und was ich für ein Mensch bin, weiß nicht, ob man sich selber immer irgendwie gut beschreiben kann, aber ich kann es versuchen. Ich bin auf der einen Seite, das ist, glaube ich, am allermeisten wahnsinnig neugierig. Also ich hab's einfach ganz arg gern, wenn immer neue Sachen auf mich zukommen. Hab's allerdings auch immer ganz arg, manchmal echt schwer, Sachen zu Ende zu bringen. Also ich fange wahnsinnig gern an.
Du bist quasi ein Anfänger, oder?
Ja, ich bin ein Anfänger, tatsächlich. Du bist also ein Anfänger und leg gern los und manchmal so dieses Kneten und wie heißt es dann im Wirtschaftlichen, Konsolidieren, das ist nicht so mein Ding.
Ja, aber einer, der so ein tolles Unternehmen hat und schon hunderte von Spielplätzen gebaut hat, das ist doch kein Anfänger, der muss doch irgendwie, der hat es doch drauf, oder?
Ja, der hat viele gute Leute, die es drauf haben.
Okay.
Ja. Also der hat das große Glück, dass es genug gibt, die Anfänge aufgreifen und sozusagen dann auf den Boden bringen und dann auch realisieren und machen.
Ja.
Ja, was bin ich noch? Ich bin unglaublich, ich genieße wahnsinnig gern nicht nur Essen und Trinken, sondern auch die Natur und tolle Menschen und ich bin total ein Genussmensch und freue mich eigentlich über jeden Tag, wo ich hier auf der Erde sein darf, egal wie verrückt sie gerade ist. Das ist tatsächlich so, also ich bin einfach gern da, ja, und finde es rasend spannend alles.
Ich durfte dir schon ein paar Mal zuhören bei Vorträgen, die du ja machst, oder bei Präsentationen und so. Und dann habe ich gedacht, das ist, der hat so eine große Liebe für die Kinder. Von woher kommt diese ja, eigentlich unerschöpfliche Begeisterung und, für das Spiel und die Liebe für die Kinder?
Ja, das kam tatsächlich so auf mich zugeflogen. Ich habe ja Kunst studiert und fand es auch alles wahnsinnig spannend, so mit allem, was dazugehört, eine Berliner Zeit. Man hatte gedacht, wenn man Kunst studiert hatte, muss man nach Berlin. Es geht gar nicht anders. Und bin dann eben auf dieses Thema Spiel gestoßen, durch eine Anfrage von dem Bürgermeister, der gesagt hat, baut ihr als Künstler mal einen Spielplatz. Macht doch mal das anders. Der war unzufrieden mit den Architekten und mit den Planern und fand es langweilig und hat gesagt, jetzt komm, ich habe einen tollen Platz mitten im Ort. Macht ihr als Künstler mal einen Spielraum, der anders aussieht als bisher?
Wo war das?
In Metzingen, der Hugo-Boss-Stadt. Und das haben wir dann gern gemacht, aber natürlich gedacht, es wäre eine Episode. Und ich war mit meinem Partner zusammen, da, dem Robin Wagner. Und dann haben wir das gemacht, dilettantisch, unfassbar dilettantisch. Das wurde trotzdem so, dass die Nachbargemeinde gesagt hat, wir wollen das auch. Und dann hat die Nachbargemeinde gesagt, das wollen wir auch. Und dann hat es so Kreise gezogen, so ein bisschen so Rilke. Ja, ja, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Also es wurde immer mehr. Und die Leidenschaft für dieses Thema Spiel wurde bei mir tatsächlich ab der ersten Minute geweckt. Ich hatte zu der Zeit noch keine eigenen Kinder. Das heißt, die Erfahrung hat mir noch gefehlt. Aber das hat damals überhaupt nichts ausgemacht. Ich hatte so eine Freude an diesem Moment, Kindern zuzuschauen, wenn sie spielen. Eigentlich völlig verrückt. Das war vom ersten Minute an, wurde das zur großen Leidenschaft, Kinder zu sehen, wie sie sich im Spiel mit dem, was ihnen gerade gegenüber ist, einfach so unmittelbar, so direkt, so gegenwärtig verbinden. Ja, also in so eine Begegnung, Resonanz kommen. Und wir Erwachsenen das ja immer suchen, die Momente. Wir sind ja immer verzweifelt auf der Suche, wie kommen wir in Resonanz, wie kriegen wir wirkliche Begegnung hin, wie kommen wir wirklich ans Wesentliche. Ja, und die Kinder, das so selbstverständlich einfach funktioniert. Ja.
Und das hast du dann beim Spielplatzbau, und ich nehme an, das hast du dann eben mit den Kindern zusammen gemacht und dort hast du das entdeckt.
Genau, wir haben ja von Anfang an mit den Kindern zusammengebaut. Auch das erste Projekt war ein Beteiligungsprojekt, sofort. Das war auch so geplant. Und dann habe ich angefangen, mich da hinzusitzen und einfach nur zu beobachten. Ja, ja, man muss ja auch gucken, man darf Kinder nicht merken, dass man sie beobachtet, weil die sind eigentlich dann in so einem intimen Raum, wenn sie ganz in ihr Spiel kommen. Ja, aber das geht ja natürlich trotzdem gut, wenn man da ein bisschen abseits. Und habe das dann sofort gemerkt, ja.
Okay. Jetzt noch, bevor wir in die Gegenwart kommen, wie warst du selber als Kind? Hast du Erinnerungen?
Ja, ich habe interessanterweise früher mich das nie gefragt. In den letzten, ja, so gut 10 Jahren frage ich mich das wahnsinnig oft und versuche dauernd Erinnerungen hochzuschaufeln, die ich selber als Kind hatte. Weil ich das rasend interessant finde, wie habe ich mich selber gefühlt in den Situationen. Und ich erinnere mich gut daran, dass ich ein sehr naives und verträumtes Kind war. Also und auch so ein bisschen gar nicht im Negativen, sondern einfach auch gleichgültig. Nicht im Sinne von egal, sondern wir machen die Sachen gleich und gültig. Also ich bin in die Schule gegangen, das hat mich nicht gestört, ja, aber es hat mich auch nicht rasend begeistert. Ich habe wahnsinnig gern Sport gemacht. Alles, was mit Sport zu tun hatte, war mein Ding. Ich habe dann auch fast professionell Handball gespielt. Und die Schule habe ich so ein bisschen mitgenommen. Und ein Lehrer, der hat mich dann aufgeweckt, mit dem ich heute noch eng befreundet bin, der hat mir gesagt, ja, Bernie, du bist echt ein netter Kerl, aber hummeldumm.
Hummeldumm?
Ja, das war sein Ausdruck. Und das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, dir zeige ich es noch.
Okay.
Und wir sind eng befreundet und der hat mir wahnsinnig viel geholfen durch mein Leben.
Ja.
Irgendwie eine ganz tolle Beziehung sozusagen zwischen jemand, der hat mich so ein bisschen aus diesem bin einfach durchgerutscht.
Ja. Okay. Also du sagst ja jetzt noch oft, und ich denke immer, ja, das ist ein Understatement, du sagst ja dann, ja, du sagst unglaublich naiv und so. Aber das nehme ich dir ja gar nicht ab. Du hast so viel schon in die Welt gebracht und so. Und das mit der Naivität ist vielleicht ein Mittel, ein Werkzeug, eine Technik oder so. Mich würde interessieren, woher du dann die Kraft nimmst, so viel zu tun. Du bist ja auf so vielen Hochzeiten tätig. Es wird mir fast schwindelig. Woher nimmst du die Kraft?
Ja, ich finde es mit der Kraft nicht schwierig, weil ich das alles gern mache. Ja. Und sobald man, habe ich das Gefühl, die Sachen gern macht, hat man die Kraft dafür. Also da geht einem ja die Kraft nicht aus. Die geht einem ja nur aus, wenn man nicht mehr tatsächlich leidenschaftlich dabei ist. Also wenn man die Begeisterung verliert, dann wird es zäh und anstrengend. Aber wenn man es gern macht, hat man doch genug Kraft.
Ja. Ich ernähre mich durch Kraftverschwendung. Von wem ist das Zitat?
Von Josef Beuys.
Ja. Das ist dir nicht fremd? Ha?
Nee, ist mir nicht fremd. Nee.
Ja. Okay. Nee. Ja, jetzt in die Gegenwart. Also du hast vor ein paar wenigen Tagen hast du einen offenen Brief geschrieben und der ist mir aufgefallen und auch ja, eigentlich eingefahren, und zwar an unsere Politikerinnen und Politiker und im Besonderen an diejenigen, die für die Schulen zuständig sind. Und du wirst in diesem Brief, ich meine, sehr deutlich, ich lese ein paar Zeilen daraus vor. Hm? Du schreibst nämlich an diese Damen und Herren: Was ist eine Marslandung? Vom Spielen im Matsch verdreckte Kinderhände. Welchen Wert hat das schnellste Internet, wenn ich die gelebten Augenblicke im Kindergarten, in der Schule und in der Familie mit dem Kind nicht mehr wahrnehmen kann? Ohne Not bringen wir die Kinder und Jugendlichen in tiefe seelische Not und rechtfertigen dieses Handeln mit fadenscheinigen Thesen, Fakten und Zahlen. Ich bitte Sie dringend, sich dafür einzusetzen, dass an Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen alle Maßnahmen wegen Corona sofort beendet werden. Wir können die Kollateralschäden gar nicht verantworten. Sollten Sie zu diesem Schritt nicht mehr den Mut oder die Kraft haben, treten Sie von Ihrer Aufgabe zurück und überlassen Sie das Feld Menschen, die wieder mit ihrer ganzen Herzenskraft für und vor allem mit den Kindern gestalten wollen. Ihr immer gesprächsbereiter Bernhard Hannel, Kindheitsforscher, Unternehmer, Künstler. Also ich finde das krass, oder? Und ich muss mal einfach mal nachfragen, nämlich mit welcher Sicherheit greifst du zu so einer resoluten Forderung? Wenn die nicht fähig sind, dann sollen sie doch zurücktreten.
Ich finde es schön, wenn man das so formuliert. Krass. Ich habe ja den Brief tatsächlich jetzt schon oft verschickt und habe unglaublich viele Antworten darauf zurückgekriegt. Das wäre ja auch noch spannend, über die zu sprechen. Extrem viele Antworten. Ich habe schon viel verschickt in meinem Leben, aber ich habe noch auf keinen Brief so viele Rückmeldungen gekriegt wie auf den. Woher nehme ich mir die Sicherheit? Das ist jetzt fast 180 Jahre her, ungefähr. Und ich weiß gar nicht, wo das entstand, aber es ist tatsächlich schon so alt, dass man gesagt hat, oder 150 Jahre, dass bei einem Unglück, also wenn ein Unglück irgendwo passiert, und es wird heute noch auf dem Schiff oder im Flugzeug überall gesagt, Kinder und Frauen unbedingt gerettet werden müssen als erstes. Ja, die müssen zuerst von Bord gehen oder so weiter, das wird ja immer noch angesagt. Das ist wie ein ungeschriebenes Gesetz, ist tatsächlich nicht geschrieben, aber irgendwie so verankert in unserer Kultur, dass man sagt, und zwar in der Reihenfolge, Kinder, Frauen und dann darf der Rest vielleicht auch noch. Und die Erfahrung jetzt in den letzten 2 Jahren, eben in dieser Sondersituation, ich maß mir überhaupt nicht an, jetzt da alle über richtig und falsch und diese ganzen Geschichten und wer hat recht und nicht recht, das ist gar nicht mein Problem. Das ist ja auch eine sehr verzwickte Lage. Mhm. Da zu urteilen, was ich gar nicht verstehen konnte, war zum Beispiel jetzt gerade in Deutschland vor allem, wie spät, und das würde auch jeder zugeben, also das ist auch bei allen angekommen, wie spät man über diese Frage, wie geht es den Kindern eigentlich damit, überhaupt diskutiert hat. Also sie waren nicht auf dem Schirm. Ja, also das, sie liefen tatsächlich unterm Radar.
Ja, und gut, das war aber von Anfang an Thema Schulschließungen. Ist das schlimm? Wie ist das irgendwie so?
Ja, aber es wurde gesellschaftlich nur marginal diskutiert. Ja? Und was macht es mit den Kindern vor allem? Also was passiert denn da mit denen?
Ja.
Ja, wenn sie sozusagen in eine Situation kommen, nicht bei vielen, na, die freuen sich ja, wenn sie daheim bleiben dürfen und nicht in die Schule müssen. Ja, so gut ist die Schule nicht. Dass sie, aber es gibt natürlich unendlich viele Kinder, die nur davon leben, dass das System läuft. Ja, auch wo die Familie so aufgebaut ist, dass es ganz wichtig ist, dass der Vater arbeiten gehen kann, das Kind in die Schule und in den Hort gehen kann. Also was passiert da, wenn diese ganzen Mechanismen sozial zusammenbrechen? Und zum Beispiel solche Familien wie in den Lockdowns dann plötzlich aufeinander hocken, in Kleinstwohnungen und so weiter. Ja, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Und wenn man jetzt gerade Untersuchungen liest, wie jetzt von der Essener Universität, von dem ersten Lockdown 2020, dass in 3 Monaten die Rate von suizidgefährdeten Kindern und beziehungsweise die in Suizid versucht haben, um 400% gestiegen ist im ersten Lockdown. Ja. Ja. Aber dann ist es auch nur so eine Zahl. Das sind ja immer nur Zahlen.
Okay.
Ja. Aber es...
Aber nochmal, also weißt du, die Eltern, genau, der Vater geht sonst arbeiten und die Mutter auch und die Kinder haben ja nichts von den Eltern. Dann kommt dieser Lockdown. Ist das nicht gerade auch eine Chance? Also ich will überhaupt jetzt nicht irgendwie das lächerlich oder klein machen und noch, dann auch nochmal nachfragen. Also ist das wirklich so, dass jetzt so viele Menschen, so viele Kinder, oder, eben suizidgefährdet sind, viel mehr Depression etc.? Aber ist das nicht auch eine Chance? Ich dachte gerade, du jetzt als Spielforscher, oder, sagst, das ist eigentlich eine Gelegenheit, die Dinge mal ganz anders zu machen, oder? Und in die Schule zu gehen ist, ja, hast du es selber schon gesagt, das ist ja nicht unbedingt Bildung, oder? Noch nicht Bildung.
Voll. Also, ja, da kommen wir natürlich jetzt ein bisschen ins Dilemma.
Bitte?
Total, ja.
Das ist das Interessante, was es gibt, die Dilemmas.
Mhm. Voll. Und man kann es ja auch dann auch gar nicht eindimensional beantworten. Das ist eine Riesenchance. Wäre natürlich auch eine Riesenchance, sozusagen endlich diese Frage nach, wie muss denn Bildung von morgen aussehen, anzugehen. Vielleicht nicht nur die Taste drücken, dass jetzt eben Digitalisierung das Losungswort der Zukunft ist, sondern überhaupt die Frage, wie schaffen wir neue Bildungsräume und neue Bildungsbegegnungsgeschichten. Und da war das auf jeden Fall auch eine Chance. Ich fand persönlich den ersten Lockdown für mich überhaupt eine ganz besondere Zeit in Deutschland. Plötzlich diese Ruhe, die Straßen leer. Ja, ich fand alles eine einmalige Stimmung. Ja, es ist natürlich aber auch immer wieder so, dass es denen, die es eh sozusagen ihr Glück haben, auf der guten Seite zu stehen im Leben, war es auch da. Die konnten damit gestalten, die konnten damit umgehen, die konnten da neue Formen ausprobieren. Das wurde alles gemacht und auch spannend gemacht.
Ja.
Und da, wo eh die Kraft sozusagen immer nur um den nächsten Tag reicht, da wurde es eben zum Desaster. Es hat sozusagen auch wieder, wie so oft, ja aufgezeigt, wie unterschiedlich und ungleich und eben die Situationen sind, in denen Kinder sind. Aber warum ich den Brief geschrieben habe, ist das nur ein Aspekt. Ich finde, man kann... Ja, man hat Kinder ja sozusagen auch mit in eine Haftung genommen, in eine moralische Haftung, die ich sehr grenzwertig finde. Ja, dieses... Du
bist jetzt, meinst du das jetzt nett? Was meinst du jetzt mit grenzwertig?
Ja, ich finde es... Die einfach nicht geht.
Geht nicht?
Es geht
einfach
nicht.
Wieso geht es nicht? Das will ich wissen.
Ja,
will ich verstehen.
Es geht nicht, dass ich Kindern sage, ihr müsst solidarisch sein und wenn du jetzt so und so handelst, könntest du daran schuld sein, dass vielleicht an einer anderen Stelle jemand stirbt oder irgend sowas. Also in eine Moralität kommen, die für ein Kind A nicht nachvollziehbar ist.
Ja.
Und eben das Kind ja auch nicht betrifft. Ja, das ist ja auch noch dieses Spannende, die Krankheit ist ja tatsächlich, und die kann auch wirklich schwer sein und schlimm und alles, ja, alles von dem, wie viel es auf der Welt nicht nur einfach ist.
Ja.
Aber die Kinder hat es ja nicht betroffen. Sie sind von der Krankheit praktisch nicht betroffen. ja, sind nicht betroffen. Ja, ja. Es ist so marginal, dass der Weg, der Fuß aus dem Haus natürlich ungleich gefährlicher ist als alles, was mit dieser Krankheit zu tun hat. Aber ich kann Kinder nicht in so ein moralisches Korsett bringen. Ja, ihr müsst jetzt solidarisch sein und ihr müsst da mit tun. Und all dieses, was das Kind, was diesem Direkten, diesem Unmittelbaren und so weiter dem Kind einfach widerspricht.
Ja.
Total.
Okay. Nun, jetzt will ich natürlich wissen, wie man es besser machen kann. Und also jetzt irgendwie Masken tragen und irgendwie Tests machen in der Schule, das ist ja nicht so schlimm, oder? Und ich bin jetzt gespannt, was du sagst. Also was können jetzt diese Verantwortlichen, wenn sie nicht zurücktreten sollten, was sollten die anders machen? Oder was würdest du anders machen?
Naja, diese Geschichte ist ja nicht so schlimm, die habe ich jetzt oft gehört. Ja, das würde ich ja auch sagen. Meine Kinder gehen ja auch, ich bin ja froh, dass die dann auch eigentlich mit Lust. Aber dazu muss man eins wissen, Kinder machen fast alles immer, um dabei zu sein. Ja, also sie wollen ja dazugehören und so weiter. Bei Kindern, das weiß man ja auch aus den Geschichten, wo Kinder missbraucht werden in Familien und so weiter. Und trotzdem stehen sie zu der Familie und geben es. Natürlich sagen die Kinder, ja, das geht schon mit der Maske. Es ist nicht so schlimm. Ja? Und auch jeden Tag zu testen und zu gucken, bin ich jetzt noch gut genug für die Gesellschaft gerade oder bin ich jetzt eigentlich schon wieder jemand, der als rausgenommen wird, vielleicht ist es nicht so schlimm. Aber nur weil Kinder eben einfach mitmachen, ja, weil sie das gewohnt sind aus ihrer Haltung raus und weil sie das wollen und müssen. Aber ich finde es trotzdem schlimm.
Ja. Aber was würdest du konkret anders machen? Wenn du jetzt Gesundheitsminister wärst, wie würdest du die Maßnahmen ändern oder streichen bezüglich der Kinder?
Ja, ich würde eben alles versuchen, sozusagen, wenn eben Schutz gebraucht wird bei zum Beispiel Alten und Vorerkrankten und egal wo, ja, kann man diesen Schutz ja aufbauen, aber wir können doch die Schulen oder in den Schulen oder alles versuchen, wie eben bei einem Unglück, das Leben der Kinder so normal und so vor allem unbeschwert wie möglich, nicht normal, ja, sondern unbeschwert, die Unbeschwertheit ist das Thema. Das nicht belegen dieser ganzen Zeit, die Kinder sind jetzt 2 Jahre lang in einer sozusagen belegten Zeit. Du hast ja gesagt, was ist der Vorteil? Vielleicht ist der Vorteil, dass diese Kinder jetzt aufwachsen und schon mal eine Krise erlebt haben gegenüber uns. Wir haben nie eine erlebt. Ja, und sozusagen in ihr Leben gehen mit diesem Schatz, schon mal eine Krise durchlebt zu haben. Vielleicht ist das ja auch wichtig für ihre Biografie, das kann gut sein. Aber ich finde, wir müssen als Gesellschaft vor allem und in erster Linie auf die Kinder gucken, wenn so ein Notstand eintritt. Und wir müssen alles dafür tun, dass die Kinder möglichst unbeschadet und ohne sozusagen seelischen Druck und seelische Not da durchkommen. Alles andere ist zweitrangig. Also für mich, ja, und das ist vielleicht wieder meine Naivität, alles andere ist zweitrangig. Dann kommen all die anderen Probleme und das hat mich halt unfassbar geärgert. Und das war wirklich so, das ist ja nicht jetzt zugespitzt, dass man sich erst mal unterhalten hat, ja, warum darf man jetzt nicht mehr ins Stadion am Samstagnachmittag? Ja, und das geht ja gar nicht. Also es wurde viel mehr über das Problem gesprochen, dass jetzt der Fußball vor leeren Stadien stattfindet, als vor den Fragen, kann man in den Schulen nicht eine Situation nicht wiederherstellen, eigentlich immer bestehen lassen, wo die Kinder frei und ohne, dass man das fernhält von ihnen, in Schutzraum bildet.
Genau, da kommt einem natürlich Karl Gibram in den Sinn. Hä? Du hast es sicher. Ich lese schnell der Anfang, weil das kennt ja jeder Mensch, oder? Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Wie machst du es mit deinen eigenen Kindern?
In Bezug auf welche Situation? Jetzt insgesamt?
Jetzt das, was du zuspitzt in dem Brief.
Ja.
Was sagst du denen?
Also wir besprechen dieses Thema sehr offen. Wir sind viel im Gespräch über das Thema. Ich lebe eben auch extremst, wie nennen wir das, auf der Sonnenseite. Also wir leben auf einem Bauernhof. Wir haben sozusagen wie so einen eigenen Schutzort. Wir konnten dort immer ganz viele Gäste und andere Kinder haben. Und also unglaublich privilegiert. Ja, und das ist mir auch ganz arg bewusst. Und ich möchte aber trotzdem auch den Kindern immer ihren... Ich würde sie jetzt nie in irgendwas sagen, so geht's nicht. Also zum Beispiel meine älteste Tochter, die Norea, die geht rasend gern zur Schule. Für die ist die Schule das Allerwichtigste. Und die würde, weil sie einfach so viel Spaß an ihrer Klasse und ihren Kameradinnen und Kameraden und so weiter hat. Und die nimmt sozusagen diese Sachen in Kauf. Die sagt, Papa, das geht schon. Ja, ich mache das, ich häng den Lappen eh meistens unter das Kinn. Und wenn jemand sagt, ich soll mal kurz, dann mache ich es halt hoch. Und ich komme da gut durch. Ja, da würde ich jetzt nie mich mit meinem Ding durchsetzen wollen. Das ist ihr und ich bestärke sie dann da auch
total. Und was ist dein Ding?
Ja, ich fände es einfach, wie ich ja da klar zum Ausdruck gebracht habe, dafür plädieren, dass sich die Kinder sowas nicht überlegen müssen.
Ja.
Dass sie gar nicht in die Situation kommen, darüber überhaupt zu überlegen. Ja. Und die kriegen im Übrigen auch diese ganze Unlogik mit. Ja, ich meine, das ist ja alles unfassbar. Ja,
das ist krass, oder?
Ja.
Dann wachsen die jetzt auf, meine Kinder ja auch, und haben als Kindheitserlebnis, wie auch unnachvollziehbar man viele Sachen gemacht hat.
Ja,
das meinst du, oder?
Ja. Total nicht nachvollziehbar. Und das sagen die mir, meine ältesten Töchter sagen, ey, das ist doch komisch, ja, was da los ist. In der Klasse sagen dann alle, ja komm, jetzt beim Vesper könnt ihr eh alles runtermachen. Ja, und dann irgendwie muss man es wieder ein bisschen hochziehen und wieder ein bisschen rund. Es betrifft ja nur die Maske, alles andere ist ja genau. Sie erleben uns Erwachsene ja auch im Nebel stochernd, ist ja auch okay. Weil das dann erleben sie halt die Realität. Ja, wir stochern ja auch im Nebel. Ja.
Meine Fünfjährige kam an Weihnachten und hat gesagt, Papa, wer hat noch ein Zertifikat, weil ich will auf den Weihnachtsmarkt.
Echt, oder was?
Ja. So.
Ja,
ja.
Die kommen mit solchen Zeichen.
Was
ja.
wir dann antworten und
genau.
wir damit umgehen.
Ja.
Ja. Jetzt lass uns nach vorne schauen, weil ich bin noch begeistert, weil ich mit dir 3 Tage in einem eigenartigen Dorf war, nämlich im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen im Kanton Appenzell. Und du hast dort einige Leute, mich auch eingeladen, weil du ein neues Projekt hast, eine neue Idee. Und wir haben dort so ein bisschen Geburtshelfer gemacht für dieses Projekt. Und das Projekt hat auch schon einen Namen jetzt bekommen, das heißt nämlich World Child Forum. Das spielt natürlich auch mit dem WEF, was jetzt gerade diese Tage stattfinden würde. Magst du diese Idee kurz darstellen? World Child Forum.
Also auf die Schnelle war das ja eben genau die Idee aus dieser kurzen Not, wo ich das so physisch erlebt habe, wie mir das wehtut, dass eben die Bedürfnisse der Kinder gesellschaftlich nicht an erster Stelle stehen. Und wo ich gedacht habe, das geht nicht. Es ist nicht in Ordnung, dass eine Gesellschaft sich sozusagen, sie muss sich doch am allermeisten um die kümmern. Ich meine, das ist doch, deswegen sind wir doch auch da, die dann wiederkommen. Ja? Und dann kommen ja, geht es ja immer, die immer wieder am Anfang stehen. Und jedem, die wieder am Anfang stehen, möchten wir doch sozusagen einen großen Möglichkeitsraum bieten, dass sie auch gestalten können, dass sie auch in eine Welt kommen, in der sie noch ihre Fußabdrücke hinterlassen können. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, dass sie sozusagen so wenig Gehör haben und wenig wirklich relevant sind. Sie sind eher relevant dafür, dass sie nachher dann diese Position der Erwachsenen gut ausfüllen.
Ja. Ja. Okay, Analyse und jetzt, aber du wirst ein World Child Forum machen. Was ist die Idee?
Ja, und ich würde eben sagen, wir müssen sozusagen, und jetzt kommt dieses, ich habe jetzt schon oft gehört, was das für ein blöder Begriff ist, aber ich benutze ihn trotzdem, das ist egal, Lobbyarbeit machen, sozusagen wie andere auch Lobbyarbeit machen und in Format entwickeln, dass auf der gleichen Ebene, und da traue ich mich das immer wieder zu sagen, in Augenhöhe zum WEF in Davos sozusagen die Themen, Bedürfnisse, Nöte, Fragen und so weiter der Kinder und Jugendlichen, also Kinder ist für mich ein Begriff, der sehr viel weiter fasst und eigentlich ja so weit fasst, später, wenn man es dann sozusagen nochmal anguckt, ja, wie ihn Schiller gefasst hat, nur wo der Mensch spielt, ist er frei. Also sozusagen bei jedem, auch Erwachsenen ist es ja noch da. Aber jetzt nehme ich mal die Kinder und Jugendliche, denen eben diese große Relevanz und Bühne bietet. Und dass eben diese Sachen einfließen in unsere Entscheidungen, in unsere Überlegungen, in unser Handeln tatsächlich einfach in unser Handeln.
Ja. Ja. Und dann stellst du das in Competition zum WEF. Was fasziniert dich denn am WEF? Oder triggert dich, vielleicht muss ich so fragen?
Ja, mich genau, das tatsächlich so eine Geschichte. Auch das WEF hat mich schon immer total getriggert, obwohl ich mich dann früher gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt habe. Aber mich hat getriggert, die Idee sozusagen, Menschen zusammenzubringen. Ja, auf einem ziemlich hohen Niveau. Das haben sie ja geschafft. In dem Fall ist Wirtschaft und Politik, Kultur sehr wenig. Es ist tatsächlich, aber so ist ja auch gedacht, Weltwirtschaftsforum. Also es heißt, Politik und Wirtschaft international kommt zusammen und entwirft Zukunftsideen. Ja. Ja. Und das finde ich jetzt erstmal ein faszinierender Gedanke, zusammenzukommen, um gemeinsam Zukunft zu visionieren. Dem Gemeinsamen fehlt halt was. Dass eben, ich finde das Kulturelle, das Lebendige und vor allem eben auch dieses Thema und die Fragen rund um die Kinder und Jugendlichen eben nicht dort stattfinden, finde ich, ist für ein Forum, was eigentlich sagt, es wäre das Zukunftsforum schlechthin, nicht in Ordnung. Und deswegen kam mir die Idee, nicht gegen das Weltwirtschaftsforum was zu machen, das gar nicht. Also ich finde eh, was gegen zu machen, nicht richtig. Ja, sondern eher wie komplementär oder daneben gestellt. Oder, ja, komplementär finde ich fast die schönste Begriff.
Ja.
Sozusagen das, was ihnen fehlt an Qualität, ja, was dort wirklich abgeht, auf eine andere Säule zu stehen. Ohne zu wissen, wie die dann später in Resonanz kommen, diese zwei Geschichten. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass sie in Resonanz kommen, weil alles, was nicht in Resonanz kommt und sich begegnet, ist dann auch wieder nicht wirksam.
Ja. Was denkst du denn über Klaus Schwab? Kennst du ihn persönlich?
Nee, leider nicht. Es wäre einer der Menschen, den ich wahnsinnig gern genauso gegenüber sitzen würde wie dir.
Was würdest du ihm sagen? Oder fragen?
Ja, ich würde ihn auf jeden Fall auch mal fragen, wie er als Vater war oder wie er sich auch gefühlt hat, sozusagen als Vater und welche Empfindungen und Gedanken und er gegenüber seinen Kindern hatte, weil das finde ich noch am spannendsten. Und dann würde ich ihn schon fragen, was jetzt in seinem Alter, wo er ja eher schon wieder an der anderen Schwelle steht als die Kinder, ja, wo er ist, glaube ich, 82 jetzt, ja, sozusagen, wenn er so auch so zurückblickt, was seine wichtigsten Erfahrungen sind und ob er heute einiges anders machen würde. Das fände ich schon wahnsinnig spannend. Ja? Oder ob er vielleicht sogar auch jetzt noch sagen würde, ja, vielleicht hatte ich Scheuklappen an und hatte den Blick nicht weit genug geweitet und vielleicht auch jetzt noch mal die anderen Qualitäten mit einbringen.
Wie weit ist denn jetzt dein Projekt und wie kann man das unterstützen, wenn man das möchte?
Also wie du ja gesagt hast, waren wir jetzt gerade beim Gebären. Ob es auf die Welt gekommen ist, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht ist auch noch ein Vorbereitungskurs gewesen, ein Geburtsvorbereitungskurs. Und der nächste Schritt ist tatsächlich, dass man genügend Menschen findet, die mit ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft und die Idee so gut finden, dass sie helfen, daran mitzuarbeiten. Und um solche Menschen zu finden, müssen sie freigestellt sein, damit sie diese Arbeit auch machen können. Ja, muss man sie ja freistellen, damit sie da sich voll reingeben können. Und für dieses Freistellen braucht es Geld.
Das passt ja sehr genau zu meiner Schlussfrage, die ich immer stellen will beim Mitte-Podcast, nämlich, du kannst die wahrscheinlich sehr einfach beantworten, nämlich, stell dir vor, du hast 10 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung. Für was würdest du sie einsetzen 2022?
Also ich würde sie tatsächlich einsetzen, um dieses World Child Forum jetzt mit aller Kraft an den Start zu bringen. Das wäre auch eine gute Summe dafür. Ja, würde gut passen.
Lieber Bernie, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch. Hat Spaß gemacht.